das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. In Lüchte, in Bergisch Gladbach, in Münster. In diesen drei Orten wurden Kinder sexuell missbraucht. Gegen die Verdächtigen wird ermittelt, einige Täter sind schon verurteilt. Doch damit ist das Leiden der Mädchen und Jungen lange nicht beendet. Denn die Bilder der grausamen Taten kursieren im Internet. Jederzeit abrufbar für jene, die sich in pädophilen Netzwerken Kinderpornografie ansehen. Sich dort sogar gegenseitig zum Missbrauch ermuntern. Nach dem schweren Fall in Bergisch Gladbach haben Ermittler unfassbar viel Material gesichtet, was für die Beamten kaum erträglich war, denn die Brutalität scheint keine Grenzen zu kennen. Und der Kreis der Täter könnte viel größer sein als gedacht. Die Polizei hat jetzt über 30.000 Hinweise zu Verdächtigen. Das Problem, sie alle sind anonym. Jens Eberl.
Beim Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach war den Ermittlern schnell klar, dass er größere Dimensionen haben könnte. Doch die neuen Zahlen machen nun alle sprachlos. Es gebe mehr als 30.000 Spuren zu Tatverdächtigen. Was im Internet geschehe, sei zutiefst verstörend, so der Minister.
Als er mir dann von den Arbeiten berichtete, die er gleich selber vorstellen wird, da ist mir speiübel geworden.
Er, das ist der Oberstaatsanwalt, Leiter der neuen Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime. Und dieser nennt Details, die wehtun, berichtet von Chatgruppen. Teilweise befänden sich darin mehr als 1.000 Leute und die tauschten sich intensiv aus.
Dort geben sich Täter untereinander Tipps, mit welchen Beruhigungsmitteln man Kinder besonders effektiv gefügig machen kann, um sie zu missbrauchen. Chat-Teilnehmer werden darin bestärkt, wenn sie noch Zweifel haben, ihre eigenen Neigungen auszuleben und erhalten Ratschläge, wie sie Kindesmissbrauch, wenn er das erste Mal stattfinden soll, an einem Kind besonders effektiv gestalten können.
Vieles nehme Anfang im Internet. Dort finde man tausende Gleichgesinnte. Die Ermittler haben festgestellt, dadurch habe sich dort inzwischen ein Klima entwickelt, in dem der Missbrauch von Kindern als normal empfunden werde. Wer nicht sofort mitziehe, der werde entsprechend bearbeitet.
Personen, die sich äußern, sie hätten sich nicht getraut, ein Kind zu missbrauchen, werden von den anderen Gesprächsteilnehmern ermutigt und geradezu bedrängt, doch nun endlich auch tatsächlich den Missbrauch in die Tat umzusetzen.
Bergisch Gladbach, Münster, Lüchte. Immer wieder kommen neue Taten und pädophilen Netzwerke ans Tageslicht. Mit der neuen Taskforce sei Nordrhein-Westfalen auf einem guten Weg, sagen Kinderschützer. Aber andere Bundesländer und der Bund müssten jetzt nachziehen. Und man dürfe die Bekämpfung direkt vor Ort nicht vergessen.
Auf der einen Seite müssen wir die Strafverfolger besser ausstatten, national und international, um im Netz die Verbreitung der Missbrauchsdarstellungen zu bekämpfen. Und zur gleichen Zeit müssen wir die Strukturen vor Ort, also die Jugendämter, da wo die Kinder leben, die Opfer werden, die leben ja nicht in einem luftleeren Raum, die müssen wir besser personell ausstatten und besser qualifizieren, um diese Fälle früher zu erkennen und Kinder aus den Situationen zu befreien.
Die Expertin ist sich sicher, durch die Arbeit der Taskforce würden auch bei anderen Missbrauchsfällen wie in Münster noch viele Straftaten aufgedeckt. Die Gartenlaube, in der Adrian V. Kinder aufs Schwerste missbraucht haben soll, wurde inzwischen abgerissen. Doch bei der Aufarbeitung der Verbrechen, die hier begangen wurden, sah man erst ganz am Anfang.
Zum Shoppen in der Innenstadt war einem kaum zumute und es war wochenlang auch gar nicht möglich. Als die Corona-Pandemie begann, hörte das öffentliche Leben mehr oder weniger auf, wie hier in München. Auch wenn diese ganz dunklen Tage für Geschäftsleute vorbei sind, aufgehellt hat sich die Stimmung noch lange nicht. Zu viele bangen weiterhin um ihre Existenz. Da will der Staat jetzt für einen finanziellen Lichtblick sorgen, mit einem Corona-Konjunkturpaket, auf dessen Details wir gleich noch eingehen. Ein Bestandteil ist die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 beziehungsweise 7 auf 5% ab kommendem Mittwoch. Doch ob das auch bei den Kunden ankommt, Christian Kretschmer.
In der Bäckerei Berg nahe Mainz dreht sich alles um die Kasse. Schon wieder. Nach der Bonpflicht jetzt die neue Mehrwertsteuer. Für Brot und Brötchen werden von übermorgen an 5 statt 7% auf dem Bon stehen. Bäcker Mario Berg hat diese Umstellung bereits einige Nerven gekostet, wegen Dauertelefonaten mit dem Kassenhersteller.
Letzte Woche war ich sogar eine Stunde lang in der Warteschleife, bis man dann mal durchkommt, weil natürlich jeder jetzt anruft, jeder Gewerbetreibende in Deutschland.
Und bei seinen Backwaren macht die Steuersenkung auch kaum einen Unterschied. Er meint, viel Aufwand für wenig Nutzen.
Bei einem Brötchen macht es einen halben Cent aus. Der Verbraucher wird es auch nicht so merken, sei denn er kauft eine Hochzeitstorte für 1000 Euro, dann wäre das halt 20 Euro.
Kein Grund zum Kaufrausch also. Trotzdem finden die meisten Kunden die Steuersenkung gut. Weniger für sich selbst als für die Unternehmen.
Ich denke, bei großen Anschaffungen habe ich schon die Chance, dazu zu profitieren. Ich denke, gerade hier beim Bäcker oder Ähnlichem, die Prozent, die hier sind, gehen hoffentlich an die Belegschaft, die in der Krise uns unterstützt hat und hier gearbeitet hat.
In anderen Branchen geht es da um mehr Geld, etwa im Baugewerbe. Hier können Kunden schon mal hunderte Euro sparen, wenn sie denn im nächsten halben Jahr einen Betrieb finden. Denn wie hier in Speyer sind sie von der Krise kaum betroffen, sind ausgebucht und können der Wirtschaft damit keinen neuen Schub geben.
Wir haben volle Auftragsbücher, das heißt, wir brauchen auch kein Konjunkturprogramm im Bau. Warum hat man das jetzt gemacht? Man hätte es ganz gezielt, die Branchen, die sich Corona sehr, sehr getroffen hat, da hätte man es machen müssen.
Getroffene Branche, das ist vor allem die Gastronomie. Das Altstadtcafé in Mainz war mehr als 2 Monate geschlossen. Jetzt ist der Betrieb wieder offen. Gastronom Jan-Willem Appeltrath möchte die kommende Steuersenkung nicht an die Gäste weitergeben. Er brauche sie für sich selbst.
Ich glaube nicht, dass die Gäste davon ausgehen, dass jetzt dadurch der Cappuccino von 3,10 Euro auf 2,93 Euro runtergesetzt wird, sondern dass bei der Bevölkerung angekommen ist, dass Hotellerie, Gastronomie wirklich immens unter diesem Lockdown gelitten hat und dass jetzt wirklich jeder Cent in dem Moment zählt.
Das finden Sie auch in der Bäckerei Berg und wollen die Preise ebenfalls nicht ändern. Auch wenn morgen Nacht per Fernwartung die Kasse umgestellt wird, sofern alles klappt.
Die Mehrwertsteuersenkung ist nur eine Maßnahme. Dazu kommen Familienbonus, Hilfen für Alleinerziehende und Kredite für Unternehmen. So dicht geballt hat der Bund noch nie Geld locker gemacht. Bundestag und Bundesrat billigten heute die Ankurbelung des Konsums und damit der Wirtschaft. Auch wenn die Maßnahmen dem ein oder anderen fragwürdig erscheinen. Denn ob sie wirken, lässt sich nicht sicher sagen und sie kosten den Bund viel Geld. Die Schulden des Bundes steigen in diesem Jahr um 218,5 Milliarden Euro. Kessin Palzer über nie dagewesene Summen und Politik im pandemiegetriebenen Schnelldurchlauf.
Bundesrat an einem Montag statt wie sonst am Freitag. Das gab's zuletzt vor 30 Jahren. Damals ging es um die deutsche Einheit, heute um die Rettung der deutschen Wirtschaft. Es eilt. Schon übermorgen soll die neue Mehrwertsteuer gelten. Und egal welches Land, egal welche Partei, die Ministerpräsidenten finden das Konjunkturprogramm gut und billigen es einstimmig. Aber an der Absenkung der Mehrwertsteuer gibt's Kritik.
Werden wir jetzt in den nächsten Wochen wirklich erleben, dass die Preise flächendeckend purzeln? Da sind wohl Fragezeichen erlaubt. Stattdessen höre ich aus vielen Unternehmen Klagen über einen beträchtlichen Aufwand bei der Umstellung ihres Rechnungswesens für einen ja doch nicht allzu langen Zeitraum.
Schon am Vormittag beschließt der Bundestag das Riesenpaket und versetzt Finanzminister Scholz in gute Laune. Nur die Opposition glaubt nicht, dass das alles was bringt.
Glauben Sie im Ernst, dass irgendjemand, der gerade um seinen Arbeitsplatz oder seine soziale Existenz fürchtet, im Moment keine anderen Sorgen hat, als sich ein Auto oder eine neue Küche zu kaufen.
Noch nie hat eine Bundesregierung so viele neue Schulden in einem Jahr aufgenommen. 218,5 Milliarden Euro, Rekord. Und trotzdem noch das Beste, was man tun kann, meint der Wirtschaftsminister.
Wir haben die Chance, die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Wir wollen, dass die Konjunkturdelle, der Konjunktureinbruch, der größte in der Geschichte des Landes, möglichst bald überwunden ist. Und deshalb ist es wichtig, dass das Konjunkturprogramm ohne Abstriche zügig und umfassend umgesetzt wird.
Viel Geld für den gewünschten Wumms. Denn der deutschen Wirtschaft stehe eine tiefe Rezession bevor, meinen Experten. Das Konjunkturprogramm könne dies nur zu einem kleinen Teil abfedern.
Aber das sind immerhin ein paar hunderttausend Arbeitsplätze, die dadurch gesichert werden. Einige Unternehmen, denen das Überleben ermöglicht wird. Es ist also nicht der große Wurf, aber es hilft zu stabilisieren und Schlimmeres zu verhindern.
Einen Plan, wann die Rekordschulden wieder abbezahlt werden, gibt es auch schon. Ab 2023 soll es losgehen und 20 Jahre dauern. Ein Mammutprojekt.
Die Corona-Pandemie hat auch die Luftfahrtindustrie in eine tiefe Krise gestürzt. Hier am Werk im französischen Toulouse hört man statt Triebwerkslärm eher das Mähen der Schafe. Und wann die Turbinen wieder anspringen, ist völlig ungewiss. Nagelneue Maschinen bleiben bei den Flugzeugbauern stehen, denn die Airlines investieren im Moment nicht. In der deutschen und der französischen Luftfahrtindustrie stehen damit tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Wir blicken zunächst nach Frankreich. Caroline Hoffmann berichtet.
Moderne Technik für die Luftfahrt. In dieser Werkhalle 50 Kilometer vor Paris wird an Flugzeugtriebwerken geschraubt. An jedem der roten Kräne hängt normalerweise eines. Doch Corona hat seine Spuren hinterlassen. Wir haben ein Maß an Unsicherheit in der Luftfahrt, das wir noch nie gesehen haben. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie der Umsatz sein wird in 2, in 3, in 4 Monaten. Safran ist einer der größten Luftfahrtzulieferer weltweit. Baut unter anderem Triebwerke für die Mittelstreckenflieger von Airbus oder Boeing. Noch wurde hier in Frankreich niemand entlassen. Aber die Hälfte der rund 45.000 Mitarbeiter ist in Kurzarbeit. Was man jetzt machen muss, ist diese Hilfe dauerhaft sichern. Die letzten 3 Monate war sie gut. Sie wird es auch die zugesagten nächsten 6 Monate sein. Aber wir brauchen sie auch in den nächsten 2 Jahren. Noch gibt es diese Pläne nicht. Aber der Einsatz von Kurzarbeit ist eines der Mittel, mit denen der französische Staat aus der Krise kommen will. Auch längerfristig. Und einem Paket für die Luftfahrt. 15 Milliarden Euro schwer. Knapp die Hälfte davon als Kredithilfe für die angeschlagene Fluglinie Air France. Für den Nationalstolz des Landes greift Frankreich tief in seine Taschen. Denn neben der Autoindustrie ist sie eine der wenigen verbleibenden großen Industriezweige Frankreichs. Geknüpft ist die Hilfe an Bedingungen. Grüner und innovativer muss die Luftfahrt werden. Keine Kurzstrecken mehr für Air France, neue Triebwerke mit geringerem Verbrauch. Frankreich kann das nicht alleine stemmen. Deshalb ist er angereist. Emmanuel Macron und Angela Merkel trafen sich heute im brandenburgischen Meseberg. Noch gibt es in der EU Widerstand gegen ihren Wiederaufbaufonds für Europa. Was wir beim Wiederaufbaufonds brauchen, zusätzlich zu den Krediten, sind Haushaltszuschüsse. Sie müssen das Herzstück sein, denn sie können der Wirtschaft wirklich helfen. Frankreich braucht das Paket dringender als Deutschland. 11% soll die Wirtschaft dieses Jahr einbrechen. Zu seiner Rettung setzt der Nachbar auf andere Mittel. In Deutschland gibt es eine besondere Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen. Außerdem wird der Konsum durch die Senkung der Mehrwertsteuer gefördert. Ein Weg, den Frankreich nicht gehen will. Die Grande Nation fördert lieber branchenspezifisch ihre Schlüsselindustrien, wie die Luftfahrt. Auch Safran profitiert und hofft auf weitere Unterstützung durch die EU. Vor allem für den Bereich der Innovationen. Damit sie nicht auf der Strecke bleiben im internationalen Konkurrenzkampf.
Diese Landebahn auf der hamburgischen Halbinsel Finkenwerder ist nicht nur schön gelegen an der Elbe, sie ist auch exklusiv. Hier starten und landen Flugzeuge von Airbus, gehört der Sonderlandeplatz doch zum Werksgelände des Unternehmens. Doch jetzt ist es auch hier stiller als sonst. Test- und Auslieferungsflüge sowie Materialtransport von Deutschland nach Frankreich sind deutlich reduziert. Der Airbus-Chef will in den nächsten 2 Jahren die Produktion sogar um 40% drosseln. Und damit wohl tausende Stellen abbauen, vermutlich auch in Deutschland. Christian Habenicht über die Angst um einen sicher geglaubten Job.
Schichtwechsel heute Nachmittag. Es ist ruhig vor dem Werkstor von Airbus in Hamburg. Sehr ruhig. Wohl alle hier haben von den Ankündigungen des Konzernchefs gehört. Keiner, den wir heute treffen, will etwas dazu sagen. Von Personalanpassungen hat der gesprochen. Es ist ein brutaler Fakt, aber wir müssen es tun. Es geht um die notwendige Anpassung an die massiv gesunkenen Produktionszahlen. Es geht darum, unsere Zukunft zu sichern. Vor Corona waren die Auftragsbücher voll. Mit Corona sind die Passagierzahlen eingebrochen. Fluggesellschaften stornieren Aufträge oder wollen Maschinen erst später abnehmen. Selbst der A320, spritsparend und beliebt, zurzeit wenig gefragt. Airbus hat quasi über Nacht 40% des Geschäfts in der Zivilflugzeugsparte verloren, sagt der Konzernchef. Jetzt geht es darum, wie viele der 90.000 Menschen, die dort arbeiten, gehen sollen. 12.000 bis 15.000 könnten es sein, wird spekuliert. Zahlen, die der Konzernchef bislang nicht dementiert hat. Strategisch falsch, warnen Gewerkschafter.
Wir haben in manchen Betrieben bei Airbus noch nicht mal 2 Monate Kurzarbeit. Ist doch paradox, jetzt Massenentlassungen zu diskutieren. Nein, wir brauchen Brücke in die Zukunft, Kurzarbeit verlängern, alle Instrumente nutzen, um die Belegschaften zu halten. Gerade dann, wenn es wieder losgeht, brauchen wir Fachkräfte und deswegen jetzt keinen Kahlschlag.
Der Airbus-Chef will mit Arbeitnehmervertretern und Regierungen reden und Ende Juli bekannt geben, wie viele Mitarbeiter ihren Job wirklich verlieren werden. Sollten die Verhandlungen scheitern, Massenentlassungen drohen, warnen die Gewerkschafter, dann gehen wir auf die Straße. Noch mehr Sorgen als die Stammbelegschaft machen ihnen allerdings die Beschäftigten der Zulieferbetriebe und die Leiharbeiter.
Das Problem ist tatsächlich, dass über die Hälfte der Leiharbeiter an den deutschen Airbus-Standorten schon abgebaut ist. Leider werden die dann auch in ihren Leiharbeitsfirmen nicht mit Kurzarbeit oder Ähnliches gehalten. Wir haben nicht nur bei Airbus, sondern insgesamt in der Industrie viel zu tun, wenn wir nicht eine beschäftigungspolitische Katastrophe im Herbst erleben wollen. 2008/09 war unser gemeinsames Motto, mit allen durch die Krise. Das muss auch jetzt gelten. Das spüre ich allerdings nicht bei allen.
Die Fachkräfte zu halten, das raten auch Kenner der Luftfahrtbranche dem Unternehmen. Denn die brauche Airbus wieder, nach der Corona-Krise, auch hier in Hamburg.
Unser ARD-Luftfahrtexperte Michael Immel in Frankfurt am Main hilft uns jetzt, die Hintergründe noch besser zu verstehen. Die Krise bei den Flugzeugbauern nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Was meinen Sie? Wie schlimm wird es für die Unternehmen?
Wir müssen uns einfach nur mal die Zahlen angucken. Wir sehen im Moment, Airbus produziert auf Halde. 100 Flugzeuge, die parken schon irgendwo in Deutschland auf Regionalflughäfen. Also insbesondere die Produktion des Verkaufsschlagers der A320-Serie ist ja jetzt massiv gedrosselt worden. Also es werden zwar noch 40 Maschinen im Monat hergestellt, aber zuletzt wurden gerade mal 14 ausgeliefert. Also man wird wohl bis Ende 2021 brauchen, bis man Produktion und Auslieferung auf der anderen Seite so halbwegs wieder im Lot hat. Und Airbus selbst spricht ja von der wahrscheinlich schwersten Luftfahrtkrise der Geschichte.
Wie schnell kann sich die Branche denn wieder erholen?
Naja, das wird dauern, glaube ich. Denn wenn wir uns einfach noch eine andere Zahl mal verdeutlichen, während der Corona-Krise, da standen 17.000 Flieger am Boden. Die heben jetzt langsam wieder ab. Aber viele Airlines, die verhandeln gerade immer noch mit Airbus. Da geht es darum, Termine für Auslieferungen einfach nach hinten zu schieben. Also wir reden da von 3 bis 5 Jahren. Also ein Flugzeug, was hätte eigentlich in diesem Jahr ausgeliefert werden sollen, das will dann eine Airline erst 2023 oder 2025. Haben. Und so lange ist meine Einschätzung, dürfte dann auch die Produktion gedrosselt bleiben. Und das alles begründet natürlich auch, warum jetzt tausende Stellen dort auf der Kippe stehen.
Wenn man sich das so anguckt, rechnen Sie damit, dass es in absehbarer Zeit wieder so wird wie vor der Krise?
Das wird Jahre dauern. Die großen Flugzeughersteller, sowohl Airbus als auch Boeing, die haben ja immer Prognosen. Und die hatten in den letzten Jahren immer eine Vorausschau für die kommenden 20 Jahren. Da hieß es, in 20 Jahren, da wird sich die Zahl der Flugzeuge am Himmel, die wird sich verdoppeln. Das wird jetzt nicht so kommen. Das wird länger dauern. Und wir reden in Zukunft natürlich auch viel massiver über das Thema Klimaschutz. Also kerosinsparende und leise Flugzeuge, die sind gefragt. Und da hat der Airbus, muss man auch sagen, aus Hamburger Sicht einiges im Angebot. Nämlich nehmen wir diese neue Flugzeugreihe, die A321 XLR. Also ein Flugzeug mit noch mehr Reichweite, das auch umweltfreundlicher daherkommt, mit dem man von Hamburg bis nach Chicago an die Ostküste Amerikas fliegen kann. Also wir sehen, da muss sich was verändern, da wird sich was verändern. Und mein Eindruck ist, die gesamte Luftfahrtbranche ist im Moment massiv im Umbruch.
Danke, Michael Immel. Wir haben es eben schon gesehen, Frankreichs Präsident Macron war heute bei Bundeskanzlerin Merkel. 2 Tage, bevor Deutschland in nicht einfachen Zeiten die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jens Rieber.
Neben dem geplanten EU-Wiederaufbauprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro tauschten sich Merkel und Macron auch weitere wichtige Grundlinien aus. Nach dem Gespräch auf Schloss Meseberg sagte der französische Präsident, man sei an einem Moment der Wahrheit für Europa angekommen. Kanzlerin Merkel räumte ein, es seien noch eine ganze Menge Widerstände zu überbrücken. Bei einem EU-Sondergipfel Mitte Juli ist das Konjunkturprogramm zentrales Thema. Nach dem Corona-Ausbruch beim Tönnies Fleischkonzern in Nordrhein-Westfalen hat Ministerpräsident Laschet für den Landkreis Warendorf heute Entwarnung gegeben. Die Einstufung als Risikogebiet werde in der Nacht zum Mittwoch aufgehoben. Für den Kreis Gütersloh hingegen wurde die Maßnahme um eine Woche verlängert. Dort liegt die Zahl der Neuinfektionen weiterhin oberhalb der vom Robert-Koch-Institut als kritisch erachteten Marke. Der militärische Abschirmdienst sieht bei der Bundeswehr eine neue Dimension beim Problem Rechtsextremismus. Der Präsident der Behörde Gramm sagte heute bei einer Anhörung, die Verdachtsfälle von Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern seien auf mehr als 600 gestiegen. Schwerpunkt bei der Extremismusabwehr sei das Kommando Spezialkräfte, wo etwa 20 Personen im Fokus stünden. Dort gebe es einen ausgeprägten Korpsgeist, geradezu eine Mauer des Schweigens. Das betriebsälteste Atomkraftwerk Frankreichs, die Anlage in Fessenheim, soll heute Nacht endgültig abgeschaltet werden. Seit mehr als 40 Jahren liefert das AKW Strom und machte dabei immer wieder Schlagzeilen wegen Störfällen. Fessenheim liegt im Elsass am Rhein nahe der deutschen Grenze. Freiburg im Breisgau ist nur wenige Kilometer entfernt. Atomkraftgegner feierten heute auf dem Rhein die Abschaltung. Diese mache auch Deutschland sicherer. Der gesamte Abbau des AKW Fessenheim wird etwa 20 Jahre dauern. Seit genau 10 Jahren ist der Elektroautohersteller Tesla an der Börse notiert. Inzwischen hat sich das US-Unternehmen zum wertvollsten Autobauer entwickelt. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Lange Zeit ließen die Gewinne auf sich warten, aber Anleger sehen in Tesla vor allem Innovationskraft. So viel, dass der Wert des Unternehmens 180 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Zwischenzeitlich mehr als die deutschen Hersteller BMW, Daimler und VW zusammen, obwohl die deutlich mehr Autos verkaufen. Wer Tesla Aktien vor 10 Jahren kaufte und dabei blieb, kann sich heute freuen. In den 10 Jahren hat sich die Aktie von 19,61 Euro auf 879,82 Euro entwickelt. Das ist ein Plus von 4.387%. Zum 10-jährigen heute gibt es 2,8% obendrauf. Die Modellpalette soll weiter wachsen, die Produktionskosten weiter sinken. Allerdings, die deutsche Autobranche holt bei der E-Mobilität immer mehr auf.
Daumen nach oben, gefällt mir. Mit diesem Button verdient Facebook Geld. Mit jedem Klick verraten Nutzerinnen und Nutzer, was sie interessiert. Und mit diesem Wissen kann Facebook maßgeschneiderte Werbeanzeigen verkaufen. Der Umsatz stieg von Jahr zu Jahr, trotz aller Datenschutzskandale. Doch jetzt gerät das Geschäftsmodell unter Druck. Wie Facebook nämlich mit Hasskommentaren und Falschmeldungen umgeht, dafür geht der Daumen bei vielen Anzeigenkunden nach unten. Große US-Unternehmen haben ihre Werbung vorläufig gestoppt, weil sie sich zwischen so mancher Hetze bei Facebook in schlechter Gesellschaft sehen. Und auch in Deutschland regt sich Widerstand, wie Tobias Reckmann berichtet.
Die Produkte sind hip und vegan. Die Zielgruppe vor allem junge Menschen, umweltbewusst und weltoffen. Hass und Fake News passen nicht zum Image von Vegans in Berlin. Die Firma gehört zu den ersten in Deutschland, die beim Thema Facebook-Werbung die Reißleine ziehen.
Es gibt einfach vom Holocaust-Leugner über Klimaleugner wahnsinnig viele Gruppen, die da aktiv sind auf Facebook und die Facebook auch zusammenbringt über seinen Algorithmus. Das geht nicht, auch für uns als Werbebetreibende.
Bislang haben weltweit rund 90 Unternehmen angekündigt, vorerst nicht mehr bei Facebook werben zu wollen. Das sind unter anderem Coca-Cola, der riesige Verbrauchsgüterhersteller Unilever, die Outdoor-Marke The North Face, Verizon, ein amerikanischer Telefonanbieter, Starbucks, Levi's und viele andere Unternehmen, die jedes Jahr Milliarden für Werbung ausgeben. Es ist dieses Umfeld, das die Firmen aufschreckt. Hass und Hetze, Gewaltandrohungen und bewusst gestreute Falschinformationen.
Man muss sich das so vorstellen, dass die Unternehmen viel Geld und Zeit investieren für Vertrauen und Glaubwürdigkeit, den sie den Konsumenten schenken wollen. Und wenn aber so ein toxisches Umfeld, das so von Hass und Aggression geprägt ist, dann merkt man, dass das eben auch negativ auf diese Beziehung einzahlt und sie anfängt zu bröckeln.
Andere Plattformen sind da weiter. Twitter beispielsweise markiert verstärkt Beiträge, die nicht den Fakten entsprechen. Auch die von Präsident Donald Trump. Facebook dagegen berief sich bislang immer auf die Meinungsfreiheit. Erst jetzt, nach dem Boykott, kündigt Chef Zuckerberg Änderungen an. Unter anderem verbieten wir Hassbotschaften in Werbeanzeigen. Solche, die behaupten, dass Menschen einer bestimmten Herkunft, Religion oder sexuellen Orientierung eine Gefahr für andere Menschen seien. Ein erster kleiner Schritt für Kritiker. Denn für private Postings gelten die strengen Regeln weiterhin nicht. Aber er zeigt, auch Facebook ist verwundbar.
Erst einmal geht Facebook natürlich eine ganze Menge Geld durch die Lappen. Allerdings, wenn man sich das im Großen und Ganzen betrachtet, das Unternehmen wird an der Börse mit 500 Milliarden US-Dollar bewertet. Da sind die Verluste eigentlich fast nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Viel wichtiger ist natürlich das Imageproblem, das sich Facebook damit ins Haus holt. Denn wenn die Unternehmen anfangen, Facebook zu boykottieren, wird es sicherlich schwerer werden, neue Werbekunden zu gewinnen.
Bei Wiegens in Berlin würden sie zu Facebook zurückkehren, sollte die Plattform wirklich dauerhaft friedlicher werden.
Facebooks Umgang mit Hasskommentaren und das Druckmittel Geld. Dazu jetzt ein Kommentar von Detlef Flintz vom Westdeutschen Rundfunk.
Mal angenommen, Firmenriesen streichen Werbemillionen, nur weil ihnen Inhalte von Zeitungen oder Fernsehsendern nicht passen. Der Aufschrei insbesondere bei Politik und uns Medien wäre vorprogrammiert. Verletzung des Presserechts, Anschlag auf die Meinungsfreiheit. Doch dieser Tage gibt es Applaus, weil sich die Wirtschaft jemanden vorgenommen hat, der es scheinbar nicht besser verdient hat. Facebook, Plattform für Manipulation im letzten US-Wahlkampf, Zentralorgan von Pöblern und Krawallmachern und eher zögerlich im Umgang mit Rassismus. Keine Frage, nichts von dem braucht eine Gesellschaft. Aber brauchen wir deshalb Wirtschaftsriesen, die ein Medienunternehmen zur Raison bringen? Offenbar ja. Facebook bewegt sich jetzt wenigstens ein bisschen. Das Problem nur, nicht durch uns Bürger legitimierte Instanzen zeigen Facebook seine Grenzen auf, sondern Unternehmen. Die aber werden von Kapitalgebern gesteuert und kochen in erster Linie ihr eigenes Süppchen. Oft genug auch gegen gesellschaftliche Interessen. Schon klar, diesmal schmeckt uns das Süppchen. Kampf gegen Fake News und gegen Rassismus. Es verstellt aber den Blick dafür, dass die eigentlich Verantwortlichen, nämlich unsere Regierungen, selbst kein wirksames Rezept haben. Sie müssten weltweit agierende Medienkonzerne dazu bringen, die Meinungsfreiheit zu wahren, die Menschenwürde zu achten und keine Lügen zu verbreiten. Dazu bräuchte es internationale Standards und Behörden, die Verstöße konsequent sanktionieren. Sich dahingegen auf das Werbebudget von Coca-Cola zu verlassen, dürfte auf Dauer ins Auge gehen.
Die Meinung von Detlef Flintz. Bleibt noch der Blick aufs Wetter. Ob wir da noch auf Gefällt mir drücken können, sagt uns jetzt Claudia Kleinert.
Pina, ich glaube, die Urlauber an Nord- und Ostsee, die werden morgen eher Daumen runter machen oder beziehungsweise Gefällt mir nicht. Da wird es nämlich richtig windig mit stürmischen Böen und ansonsten wird es morgen gar nicht mal so schlecht, zumindest nicht für alle. Das bedeutet, immer wieder kommen in den nächsten Tagen Tiefdruckgebiete zu uns. Morgen gibt es dementsprechend dann vor allen Dingen im Nordwesten mal dickere Wolken und etwas Regen, auch im Süden einzelne Schauer und Gewitter. Bei diesen Tiefdruckgebieten ist ja mal die Krux, dass der Wind dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, erst bringt so ein Tief warme Luft hinter einer Warmfront. Dann kommt die Luft auf der Rückseite einer Kaltfront und die ist meist deutlich kühler. Und wenn wir uns jetzt mal die Temperaturen in Europa angucken, dann sieht man zum Beispiel Cordoba 40 Grad, Dublin dagegen nur 15, morgen Berlin 24, Stockholm ähnlich wie bei uns 22 Grad. Also wenn sich dieser ganze Komplex jetzt weiter nach Osten verlagert, dann kommt hinter der Kaltfront eben auch wieder kühlere Luft. Und vor allen Dingen, wo warme auf kalte Luft trifft, da kann es dann auch schon mal für kräftige Schauer und Gewitter sorgen. Und das werden wir am Mittwoch haben. Jetzt aber erstmal in der Nacht dichtere Wolkenfelder, die in den Nordwesten ziehen. Da regnet es etwas im nördlichen Schleswig-Holstein auch stärker. Nach Süden lockert es auf, ist teilweise sogar sternenklar. Und morgen tagsüber werden die Wolken dann von Nordwesten dichter. An Nord- und Ostsee kann es stürmische Böen geben. Im Süden ist es am Nachmittag am sonnigsten. Die Temperaturen liegen in der Nacht meist so bei 7 bis 9 Grad in den Mittelgebirgen. Sonst sind es 10 bis 16 Grad sogar an der Ostsee. Am Nachmittag dann Höchsttemperaturen von bis zu 27 Grad im Breisgau. Nach Norden hin 18, 19 Grad unter den dichten Wolken. Und Mittwoch kommt dann eine Luftmassengrenze und die bringt richtig kräftigen Regen, vor allem im Nordwesten. Am Südrand dieser Luftmassengrenze kann es Schauer und Gewitter geben. Schwülwarme Luft erstmal wieder bis 31 Grad im Südwesten. Und das Ganze zieht dann am Donnerstag als eine Kaltfront mit Regen weiter nach Osten ab. Von Nordwesten her gibt es einzelne Schauer und Gewitter, auch im Süden hin und wieder mal Blitz und Donner und so ein paar Regengüsse. Und die Temperaturen sind deutlich gedämpfter, aber dann ist es auch nicht mehr so unangenehm schwülwarm.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Und das war's erstmal von uns. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit einer Doku über den Kampf gegen Schwarzarbeit und warum der Staat dabei kaum Fortschritte macht. Im Nachtmagazin gegen 0.15 Uhr begrüßt Sie Konstantin Schreiber und mit den Tagesthemen sind wir morgen wieder für Sie da. Einen guten Abend noch.